Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Hier ist wieder euer Luca und heute sprechen wir über ein trauriges Thema. Denn der Verlust eines geliebten Menschen, der wiegt schwer und der wird uns allen begegnen auf diesem Planeten. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir darüber sprechen, wie man damit gesund umgehen kann und wo man auch Hilfe findet. Und dafür habe ich einen wunderbaren Gast, nämlich Lutz Ostheim-Zerovic. Er ist Familientraubegleiter und hilft Trauenden dabei, ihren Verlust besser und gesünder zu verarbeiten und damit umzugehen. Freue dich also darauf zu erfahren, wie du dich Trauernden gegenüber richtig verhältst, welche Frage du immer stellen kannst einem Trauernden gegenüber, was du jedoch niemals tun solltest, wie Kinder trauern, wie du Kindern ein Trauma durch Tod ersparst. Und Lutz eröffnet uns auch noch die skurrilsten Trauergeschichten. Wir gehen über das Bullshit-Bingo des Trauens drüber und warum du niemals Phrasen verwenden solltest. Und natürlich noch ganz viel mehr. Aber ohne weitere Umschweife, Lutz Ostheim-Zerovic. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Wie? Du trauerst immer noch? Die Zeit heilt alle Wunden, mein Freund. Und du hast ja noch ein Kind, ne? Und am Ende war es doch dann auch besser so, oder? Ich meine, alles wird wieder gut. Du musst jetzt einfach stark sein. Aber lenk dich doch vielleicht mal ein bisschen ab. Ja, ich meine, du bist nicht die einzige Person, die Probleme hat. Ja, das waren einige Auszüge aus dem Bullshit-Bingo für Trauer.
Ja.
Entwickelt von meinem heutigen Gast, dem lieben Lutz. Hi, Lutz.
Ja, also nicht ganz selbst entwickelt, dazugetragen.
Dazugetragen. Schön, dass du da bist. Und ich glaube, damit haben wir jetzt ganz gut schon erklärt, worum es gehen soll heute, nämlich um Trauern. Und lass uns doch einfach mal gleich mit diesen Phrasen anfangen, weil als wir unser Vorgespräch hatten und ich dann diese Phrasen durchgeschaut habe, dachte ich mir, ja, scheiße, so ein paar davon habe ich schon auch manchmal benutzt. Und jetzt finde ich das hier auf so einem Trauer-Bullshit-Bingo. Sind es wirklich Phrasen, die man einfach nicht mehr hören kann als Trauernder? Oder vielleicht kannst du dir auch ganz kurz einfach vorstellen, bevor wir reinstarten, was du machst und wer du bist.
Hallo, ja, ich bin Lutz, ich bin 52. Und ich bin Familientrauerbegleiter. Familientrauerbegleiter ist man nicht einfach so, wenn man sagt, ich stehe jetzt netten Menschen bei oder traurigen Menschen bei, sondern Familientrauer, das hat sich entwickelt bei mir. Und dafür habe ich auch eine Ausbildung gemacht. Und unter anderem war da auch deine allererste Gesprächspartnerin, eine meiner Dozentinnen, bei der habe ich zum Beispiel ganz viel über Märchen in der Trauer gelernt, die Alex Eirich, die ich auch mal grüßen möchte. Okay, also da habe ich meine Ausbildung gemacht, die habe ich in der Nähe von Köln gemacht und habe ganz, ganz viel darüber gelernt, wie man mit trauernden Menschen umgeht, was man sagt, was man besser nicht sagt und wo man sensibel sein sollte. Das gebe ich inzwischen weiter, beziehungsweise ich begleite trauernde Menschen hier in Meiningen. Das mache ich ehrenamtlich und das ist ein Ehrenamt, was bis zu 60 Stunden Wochen mit sich bringt. Mhm. Ich begleite über 380 Menschen aktuell in Trauer. Das sind vorrangig Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern, die ein Kind verloren haben. Und ja, im Trauer-Bullshit-Bingo sind Antworten, die diese Menschen alle schon mindestens einmal gehört haben. Und warum haben sie es gehört? Weil irgendjemand etwas sagen möchte, aber nicht weiß, was er sagen soll. Und dann kommen Floskeln, dann kommen Phrasen. Dinge, die man woanders vielleicht schon mal gehört hat. Und wenn man etwas gehört hat und keiner ist auf die Barrikaden gegangen, dann kann man das ja auch sagen, weil dann ist das ja nicht unbedingt schlecht gewesen. Nur diejenigen, die in Trauer sind, die sagen gar nichts. Die sind einfach ruhig dazu, weil sie es sagen, lieber ertragen und dann ist es schnell vorbei. Und eins meiner allergrößten Anliegen ist, zu sensibilisieren, also Menschen zu sagen oder Menschen nahezubringen, was man denn sagen kann. Und was man sagen kann, ist eigentlich gar nicht so furchtbar weit weg, weil am besten sage ich immer das, was ich mir gerade denke, was mir gerade auf der Zunge liegt, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Und wenn das ist, ich bin sprachlos, dann kann damit ein Trauernder viel, viel mehr anfangen, als mit irgendeiner Floskel, die dahergesagt ist. Das erstmal so ein bisschen in konzentrierter Form, was eine meiner Aufgaben ist.
Ja. Sind denn diese, ich meine, auf diesem Bullshit-Bingo, da stehen jetzt 25 von diesen, von diesen Phrasen. Ist wirklich keine davon irgendwie hilfreich oder sind die alle Mist? Weil ich meine, so Phrasen, ja, es sind Phrasen, aber manchmal sind ja Phrasen auch gut. Ja, manchmal sind Phrasen, bringen sie auch genau auf den Punkt und muss ja nicht unbedingt schlecht sein, eine Phrase.
Nehmen wir mal so die am liebsten genommene Phrase, das Leben geht weiter. Na klar geht's weiter. Kann man gar nicht ausschalten. So, was bringt es demjenigen, der da gerade traurig ist? Das eigene Leben geht weiter, aber das dessen, um den ich trauere, das ist vorbei. Und um den möchte ich trauern dürfen. Ich muss einfach den Raum haben, trauern zu dürfen. Und wenn mir mein Umfeld, Menschen, mit denen ich zu tun habe, schon sagen, hör mal wieder auf oder muss auch mal gut sein, dann fühle ich mich bei denen überhaupt nicht gut aufgehoben. Ich fühle mich nicht verstanden von diesen Menschen. Natürlich können die es vielleicht auch gar nicht verstehen, wie ich mich gerade fühle. Aber wenn ich etwas nicht verstehe, dann bin ich entweder ruhig oder ich hinterfrage, was kann man denn tun? Was würde dir denn jetzt helfen? Das sind viel bessere Fragen, die man stellen kann, als anstatt eine Antwort zu geben auf eine Frage, die nie gestellt wurde.
Ja, macht Sinn. Ich meine, auch dieses alles wird gut, das Leben geht weiter. Na, das zielt ja alles auch so ein bisschen darauf ab, ne? So dieses, hey, come on. Also ich glaube generell, würde ich jetzt niemandem unterstellen, dass er damit was Böses will oder dem anderen nicht helfen möchte, sondern eher so dieses aus Unwissenheit vielleicht, wie du schon gesagt hast, genau. Ne? Wird dann lieber eine
viel,
Phrase
viel
genommen.
Vielmehr eher Ratlosigkeit. Viel mehr
Ratlosigkeit ist ein gutes Wort.
Das ist so ein, ich sage etwas, um etwas zu sagen, um nicht stumm dazustehen. Und manchmal ist genau stumm, aber das Richtige. Weil stumm sein oder nichts sagen, muss man aushalten können. Das ist etwas, was ich in der Hospizarbeit sehr gelernt habe, dass man einfach Stille aushalten muss. Aber damit zeige ich, dass ich da bin. Damit zeige ich viel mehr Empathie, als wenn ich jetzt einfach drüber bügle und eine Antwort oder irgendeine Phrase um mich werfe. Das ist die Verlegenheit, die ich habe. Und aushalten können ist so etwas, was wir immer mehr leider verlernen. Stille aushalten, mal einfach Traurigkeit aushalten, ist schon sehr, sehr schwer. Fällt mir auch nicht immer leicht. Ich bin auch so eine Quasselstrippe, also ich bin jemand, der gerne viel sagt, aber ich habe lernen dürfen, in den richtigen Momenten ruhig zu sein, die Klappe zu halten und mich einfach mal auf den Moment zu konzentrieren, was sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr heilsam sein kann.
Lernt man das auch gerade deshalb, weil du jetzt in deinem Fall viel mit Trauernden unterwegs bist oder viel arbeitest auch, aber lernt man das hauptsächlich auch, weil man selber jemanden verliert, so dieses, okay, jetzt ist es wirklich mal still, gerade bei einem geliebten Menschen, der vielleicht im Haus mitgewohnt hat und auf einmal ist da Stille, wo sonst jemand war?
Das eine Kernaussage, die ich gern treffe, ist, ich habe nie Mitleid mit den Menschen, aber Mitgefühl. Und Mitgefühl kann ich nur dann haben, wenn ich weiß, in welcher Situation steckt der oder diejenige. Das heißt, ich sollte es im Idealfall selbst erlebt haben, um zu wissen, wie fühlt sich gerade mein Gegenüber. Ich muss es nicht selbst mitfühlen. Ich muss nicht mitweinen. Wie soll ich Stütze sein oder eine starke Schulter haben, an die man sich anlehnt? Wenn ich selbst weine, dann bin ich ja selbst, schwach hört sich blöd an, aber dann bin ich selbst angreifbar. Dann habe ich selbst nicht die Standfestigkeit. Wenn ich jemanden begleite in der Trauer, dann habe ich ein Mitgefühl. Also ich weiß, wie es demjenigen geht und ich kann mich in die Situation versetzen, weil ich sie selbst vielleicht erlebt habe oder ähnliche Erlebnisse habe. Und so kann ich dann natürlich aus dem Selbsterlebten sehr, sehr viel schöpfen, was ich dann weitergeben kann. Das hat aber auch einen ganz großen Vorteil, weil das Wichtige ist, dass man Mut wieder fasst, dass man Mut zum Weiterleben hat, dass man Mut hat, sich mit dem Erlebten auseinanderzusetzen, mit der Trauer auseinanderzusetzen, das zu begreifen, was tatsächlich passiert ist und daraus heraus wieder Mut zu schöpfen, Mut auf ein Leben nach der Trauer. Und nach der Trauer heißt nicht, dass ich alles vergesse, ganz im Gegenteil. Ich baue es nur in mein Leben ein, dass ich sage, da fehlt mir jetzt jemand. Und das finde ich traurig, aber ich habe so viel Schönes mit ihm erlebt. Wir haben so viel Gemeinsamkeiten. Wir haben so viel witzige, aberwitzige Sachen miteinander erlebt, dass ich daraus Mut schöpfe, zu sagen, hey, schön, dass er da war.
Ist das auch was, was man vielleicht generell über den Tod und den Verlust eines geliebten Menschen lernen muss, dass man da nicht irgendwann, ne, so, da kommst du schon drüber hinweg, ne? Das wird nicht passieren, oder? Dass man jemals über jemanden hinwegkommt.
Genau. Eine der blöden Phrasen ist ja auch, man muss auch loslassen können. Nein, ich darf niemanden loslassen, der mir wichtig war im Leben. Ich muss ihn für mich bewahren. Im Gegenteil, ich muss mir das Wichtige behalten, auch wenn ich ihn nicht mehr sehe. Aber er ist doch irgendwo da. Er ist doch ein Teil meiner Biografie. Und eine ganz, ganz kluge Frau hat dazu einfach gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass Trauer Narben hinterlässt. Weil das sind Narben der Liebe. Und jede Narbe tut am Anfang weh und reißt sie sich immer wieder auf, weil man daran rumspielt, weil sie einen stört. Aber jede gute, gepflegte Narbe verblasst irgendwann und sie gehört zu einem und man spürt sie nicht mehr. Aber immer wenn man sie sieht, dann weiß man, woher man sie hat. Und so eine Narbe im Herzen hinterlässt eben ein geliebter Mensch, um den ich trauere. Und irgendwann sage ich, ja, die Narbe gehört zu mir, aber die zeigt mir auch immer wieder, da war jemand, der mir sehr, sehr viel bedeutet.
Hey Leute, ganz kurze Unterbrechung. Ihr wisst ja, dass ich hier keine nervige Werbung schalte oder euch auch nichts verkaufen will. Die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass ihr mir helft, meine Botschaft, meine Mission in die Welt zu tragen, ja, um mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Der einzige Weg, wie wir das tun, ist, wenn ihr diese Folge mit jemandem teilt und sie bewertet. Ihr tut mir damit einen riesen Gefallen, aber noch viel wichtiger ist, ihr verändert vielleicht das Leben von jemandem. Und dafür bin ich euch extrem dankbar. Und jetzt zurück zum Lutz. Sollte man sich dann eher auf, nicht auf das Positive konzentrieren, aber wenn man trauert oder wenn man jemanden verloren hat, dann eher an die schönen Dinge denken, die man gemeinsam erlebt hat, oder?
Also, Die schönen Dinge erinnern ist schon sehr, sehr wichtig. Aber die Dinge, die noch offen sind, die noch vielleicht nicht so schön waren, die müssen natürlich auch ausgesprochen werden. Man muss sich auch von denen verabschieden. Nicht immer geht jemand so mit ganz aufgeräumtem Gepäck. Und dann muss ich auch darüber sprechen können, weil das darf einfach keine Verklärungsshow werden. Dann ist auch überhaupt nicht geholfen, weil ich immer im Hinterkopf habe, da ist noch was offen. Aber wenn etwas ist, was nicht so gut war, was noch eben offen ist, dann kann ich das sehr, sehr gut aufschreiben. Ich kann einen Brief schreiben, den ich mir in einer Schatzkiste aufbewahre, den ich verbrenne, um es hinter mir zu lassen. Ich kann ein Schiffchen draus falten und das irgendwann mal fahren lassen. Das heißt, ich kann mich davon gern verabschieden. Es muss nur raus. Das ist genauso wie jedes Gefühl. Es muss raus. Positive, negative Gefühle wollen gelebt werden. Und um dieses Leben geht's eigentlich in der Trauer. Wir können auch sehr, sehr viel miteinander lachen, weil sich an Positives erinnern ist ja etwas Schönes. Und genauso muss man Negatives auch abarbeiten.
Man kennt ja auch diesen Satz, über die Toten spricht man nicht schlecht. Geht das da irgendwie mit einher so ein bisschen, dass man sagt, ja, hey, nee, über die schlimmen oder die nicht so positiven Eigenschaften von jemandem, nee, da sprechen wir jetzt nicht mehr.
Das ist ja falsch. Man kann sowas ja nicht wegschieben. Aber man kann sich davon verabschieden. Man kann sagen, okay, das ist gewesen. Da hast du mir ganz schön einen reingedrückt. Das hat mir ganz schön wehgetan. Ja, das sind so Dinge. Wenn ich den Abschied begreife, gehört das eben auch zur Vielfalt der Gefühle, die danach verarbeitet werden wollen. Und dazu gehört ganz, ganz sicher auch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, dass die auch ihren Raum haben. Aber die kann ich ablegen. Die kann ich zum Beispiel in einem Brief gut beschreiben. Hm. Die kann ich auch in einem stummen Gespräch auf dem Friedhof oder vor einem Bild nochmal rauslassen. Wichtig ist nur rauslassen. Alles, was ich in mir behalte, was in mir weiter wächst, keimt, wird irgendwann einen Druck erzeugen. Und jeder Druck erzeugt einen Gegendruck und ich stemme mich dagegen. Und dann kann ich das Positive gar nicht mehr so zulassen, weil es überschattet wird von etwas Negativem. Deswegen ganz, ganz wichtig, das Negative muss auch besprochen sein.
Jetzt haben wir ganz viele von diesen Phrasen schon im Bullshit-Bingo, im Trauer-Bullshit-Bingo gehabt. Gibt es denn auch ein Verhaltens-Trauer-Bullshit-Bingo? Also so ja, nicht nur an Sachen, die man unbedingt sagt, sondern also auch Verhaltensweisen? Schieß los.
Ja, unbedingt. Also das Optischste ist immer dieses in den Arm nehmen, obwohl man vielleicht gar nicht in den Arm genommen werden möchte. Vielleicht nicht von dieser Person in den Arm genommen werden möchte. Das sind teilweise Übergriffigkeiten, die da stattfinden. Und das gibt ganz, ganz viele, man muss einfach mal so ein bisschen auf seine Körpersprache achten, auf seine eigene und auf die des Gegenüber, um zu sehen, sind wir gerade gut miteinander kompatibel? Passen wir gut miteinander? Das sagt eigentlich auch schon ganz, ganz viel. Aber besonders das in den Arm nehmen ist so das, was ich immer so als allererstes höre. Und dann nimmt die mich auch noch in den Arm, obwohl ich das gar nicht will. Warum? Hm. Das ist so eine Situation, da steht man als Außenstehender manchmal ziemlich blöd da. Aber auch da kann ich doch fragen, magst du in den Arm genommen werden? Oder ich würde dich gern mal jetzt umarmen. Dann ist das viel ehrlicher mit Ansage. Aber alles andere hat schon was mit Gewalt zu tun. So, das nur als eines. Mhm. Dann gibt es so Aktionismus, dass Menschen anfangen zu sagen, ach, du bist jetzt in Trauer und du hast so viel um die Ohren, ich komme jetzt mal zum Fenster putzen. Das ist auch ein Eingriff in mein Privates. Oder ich bring dir mal was zu essen. Wenn ich gerade gar nicht Lust habe, etwas zu essen, dann muss ich damit auch mal leben können. Also, fragen, ja, aber nie einfach machen.
Also generell als Tipp einfach auch sowohl beim Sagen als auch beim Handeln dieses, hey, ich ehrlich sein, ich keine Ahnung, was ich sagen soll, mir fehlen die Worte, das tut mir so leid, das ist so gemein, darf ich dich mal in den Arm nehmen oder möchtest du in den Arm genommen werden oder würde dir ein Drücker helfen oder ich dir also Hilfe anbieten, also hey, wenn es irgendwas gibt, wo ich dir helfen kann.
Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Das ist so eine ganz unverfängliche Frage, die ich stellen kann. Gibt es etwas, womit ich dir helfen kann? Hm. Gibt es etwas, was ich tun kann? Das ist einfach viel, viel ehrlicher, oder na, ehrlich ist das andere auch, aber es ist so eine klare Anfrage, ob ich etwas tun kann. Und das wird auch so wahrgenommen. Je nachdem, wie ich das meine, also ich sende ja Signale mit jedem, was ich sage, und ich habe ganz viele stumme Signale. Und kommen die als authentisch an, wird das so wahrgenommen und dann sind die Leute glücklich, weil sie wissen, sie können mich auch dann anrufen, wenn wir uns jetzt gerade nicht sehen, wenn ihnen danach ist. Und wenn ich es ehrlich meine, dann werde ich auch dazu stehen und nicht, ach du, passt gerade überhaupt nicht. Weil das ist so das Schlimmste, wenn so eine Phrase daraus wird, kann ich dir helfen? Und dann rufe ich an, weil ich Hilfe brauche, habe ich gerade keine Zeit. Das passt so nicht gut zusammen. Mhm. Deswegen immer das ehrlich sagen, was man meint. Wobei Ehrlichkeit noch mal viel wichtiger ist. Das Wichtigste ist, dass ich, was ich immer sage, seid zu den Kindern ganz, ganz ehrlich. Sagt ihnen, der oder die ist gestorben. Sagt es so, wie es ist. Und macht daraus keinen Schmus. Weil das kann man bei einem Kind gut beschreiben. Wenn ich einem Kind sage, Oma ist eingeschlafen, dann ist Einschlafen eigentlich ein Prozess, der jeden Tag stattfindet. Und wenn Oma durch das Einschlafen nicht mehr leben sollte, dann bekommt ein Kind davor Angst, dass jeder andere auch beim Einschlafen nicht mehr lebt. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das abzugrenzen und nicht zu verschönen.
Trauern Kinder anders als Erwachsene?
Ja, Kinder haben zum einen einen sehr, sehr guten Selbstschutzmechanismus. Das heißt, Kinder nehmen es sich anders zu Herzen. Kinder, jetzt kommt eine Phrase, Kinder trauern in Pfützen. Sie sind in einem Moment ganz, ganz traurig, wenn sie in die Pfütze springen und können bitterlich weinen und springen aber raus aus dieser Pfütze und sind wieder absolut fröhlich, was man als mehr Erwachsene gar nicht mehr so gut verstehen kann, warum das so ist. Aber es ist ein Teil eines Selbstschutzmechanismus und das ist auch sehr, sehr gut, damit die kleinen Seelen nicht so durchbrennen oder ihnen kein Schaden daraus erwächst. Wir Erwachsene, wenn wir bei dem Bild der Pfütze sind, müssen immer durch einen ganz großen See und da ist man etwas länger beschäftigt und da gibt's keine Insel zwischendurch oder wir müssen durch einen Flussstrom schwimmen, aber wir müssen halt durch. Und Kinder können halt aus ihrer Pfütze recht gut springen, wenn man es einfach so bildlich sehen möchte. Aber ich mag sehr, sehr gern mit Bildern arbeiten.
Ja. Und generelles Verhalten, also auch im Umgang, muss man sicherlich anders sein, oder?
Muss man gar nicht anders sein. Kinder wollen mitgenommen werden, Kinder wollen integriert werden und ich in jeden Entscheidungsprozess, den ich einen Erwachsenen mit einbinde, sollte man ein Kind, zumindest wenn es um den nahen Angehörigenkreis geht, auf jeden Fall mit einbinden. Also ein Kind nimmt man natürlich mit zur Trauerfeier, weil es ist das letzte Fest für den, der nicht mehr lebt. Und das ist selbstverständlich, dass ein Kind dazu gehört. Und wenn ich zu einer Aufbahrung gehe, dann gehört ein Kind auch dazu. Das Kind soll sich verabschieden können. Und nichts ist einfacher für ein Kind, als zu begreifen, wenn die Haut auf einmal anders aussieht, wenn die Haut kalt ist. Wenn ein Kind sich davon überzeugt, dass nicht mehr geatmet wird, dann ist es viel einfacher zu begreifen, was es heißt, tot zu sein. Dass der Körper nur noch die Hülle ist. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Bei uns in der Praxis ist das immer so, dass ich als allererstes einen Gummihandschuh anziehe und dann fassen wir uns damit an und die Kinder merken, der ist warm und der bewegt sich. Und wenn ich dann erkläre, wie das ist, wenn jemand stirbt, dann ziehe ich den Gummihandschuh aus und dann ist da nur noch die Hülle. Und die ist kalt und die bewegt sich nicht mehr von selbst. Und daran kann ein Kind recht gut als erstes begreifen, was es heißt, tot zu sein. Und wenn ich dann sage, je nachdem, ob ein Glaube dahinter steckt oder nicht, kann ich aber immer sagen, ja, und das, was das Leben ausmacht, das ist die Seele. Und das ist die Seele, die du in Erinnerung behältst. Und das ist die Stimme und das gehört eben auch als ein Teil zur Seele, was du für dich als dein Leben lang mit dir nimmst. Und das begreifen Kinder sehr, sehr gut. Und dann kann ich sehr, sehr gut auch ein Kind, einen toten Menschen zeigen und das Kind kann sich davon überzeugen, dass derjenige nicht mehr lebt. Und da kneifen Kinder auch mal in die Wange oder ins Ohr, um wirklich zu gucken, ob das so ist. Und genau das ist das Wichtige dabei. Es überzeugt sich, es kann begreifen und begreifen mit allen Sinnen und ein Kind begreift eben anders, aber mit Sicherheit viel besser als Erwachsene, weil Erwachsene trauen sich das alles gar nicht mehr, was Kinder sich trauen, weil Kinder sind so schön unkonventionell dabei. Also ich wünsche mir, dass viel mehr Erwachsene auch in solchen Momenten Kinder sind. Dass sie ein ganz klein bisschen Naivität haben und ganz viel Rationalität ausschalten um zu begreifen, was da gerade passiert ist. Weil begreifen ist das allererste. Ich muss begreifen, was passiert ist, um mich dann damit auseinanderzusetzen, mit meinen Gefühlen und was sich alles verändert hat und wie es in Zukunft weitergeht. Und das, was ich jetzt gerade besprochen habe oder erklärt habe, ist ein Trauermodell. Ein Trauermodell, mit dem ich sehr gern arbeite, nach William Worden, weil es so schön verdeutlicht, was da gerade passiert ist und was da vor einem liegt.
Eine Sache noch ganz kurz zurückzugehen. Ist es ein Problem, dass Kinder in der heutigen Zeit immer mehr und mehr behütet aufwachsen? Also auch in, ne, ich gehe auf solche Beispiele, an anderen Podcasts war es oft, zur Erziehung war, ja, nicht mehr so viel rausgehen, nicht mehr auf Bäume klettern, nicht mehr runterfallen, nicht mehr im Schlamm spielen. Spielt das auch damit rein, dass man sagt, nee, ich will mein Kind schon vom Tod beschützen, es muss es jetzt nicht den Opa da aufgebahrt liegen sehen, das soll mal schön da im Spielzimmer bleiben.
Das ist ein ganz großes Problem. Woher soll ein Kind dann lernen, wie man damit umgeht? Ein Kind sollte genau wie jeder Erwachsene wissen, dass das Leben einen Anfang hat und das ist die Geburt und dass es ein Ende hat, das ist der Tod und dazwischen, das ist eine wunderbare Zeit, bei dem einen etwas länger, bei dem anderen etwas kürzer, das nennt man Leben. Und das kann ich selbst gestalten, da habe ich Einfluss drauf, da bin ich dabei. Aber ich muss halt wissen, was Endlichkeit bedeutet. Also ich muss mir dessen bewusst sein. Und das kann man bei einem Kind schon damit machen, indem man einen toten Vogel eben nicht mit einem großen Bogen umgeht, sondern dass man einfach mal kurz stehen bleibt und sagt, guck mal, der Vogel ist gestorben. Der ist vom Baum gefallen. Der kann sich nicht mehr bewegen. Der lebt jetzt nicht mehr. Und damit kann man einem Kind schon relativ früh klar machen, was es bedeutet. Manch ein Kind hat ein Haustier, das stirbt auch irgendwann, weil die sind eben nur von kurzem Leben. Die können nicht auf einmal verschwinden. Das ist für ein Kind viel dramatischer, wenn etwas auf einmal weg ist, statt darüber zu sprechen, warum es weg ist. Und diese Frage nach dem Warum, die ist nicht schlimm für ein Kind. Ein Kind nimmt keinen Schaden daran, wenn man ihm sagt, was tatsächlich passiert ist. Es nimmt aber einen Schaden, wenn es auf einmal weg ist, wenn es Fragen mit sich bringt, auf die es keine Antwort gibt.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Deshalb habe ich die Frage auch gestellt, weil ich kann mir eben gut vorstellen, dass das ist ja das größte, schwierigste Thema. Aber gleichzeitig ist es halt auch so wichtig, dieses Thema, dass wir wissen, ja, das Leben hat schon Ende, du kannst dann einfach drauf losleben und denken, du lebst ewig, dann kriegst du nämlich nichts erledigt. Also, im Sinne von, das einfach wieder wertzuschätzen, diese Zeit, die uns hier gegeben wird, ne?
Vor der Trauer habe ich ja viele Jahre Hospizarbeit gemacht und in der Hospizarbeit gab es ein Phänomen, was mich fasziniert hat. Die Menschen, bei denen der Tod im Leben schon eine Rolle gespielt hat, konnten viel besser gehen. Für die war es einfacher zu gehen, weil sie es eben in ihrem Leben eingepreist hatten. Sie wussten, dass es ein Ende gibt und dass es manche Dinge bis dahin zu erledigen gibt. Für denjenigen, den das aber überrascht, dass er sterben wird, und der dann anfängt, Prioritäten neu zu setzen, seien sie richtig oder falsch, der hat einen viel, viel schwierigeren Gang, den er eben auf seine letzten Meter hat. Und schafft vieles nicht, weil es eben vorher gar keine Rolle gespielt hat, weil es nicht eingepreist war in seinem Leben.
Ja, und ich sehe viele Vorteile tatsächlich. Ich habe vor vielen Jahren, du siehst es im Hintergrund bei mir im Bildschirm, die Bücher, die da stehen, das ist alles so Bücher über den Stoizismus. Und vor vielen Jahren bin ich darauf aufmerksam geworden durch eine Buchempfehlung über den Podcast hier tatsächlich. Und eine der Sachen, die im Stoizismus ja auch immer wieder betont werden, so Memento Mori, so erinnere dich, dass du sterblich bist.
Genau,
bedenke, dass du sterblich bist. So dieses, mach dir jeden Moment bewusst, dass du nicht in der Vergangenheit lebst, nicht in der Zukunft lebst, sondern du lebst jetzt, hier. Genau. Macht das Beste
draus. Und dafür gibt es auch im August jedes Jahr den Memento Mori Tag. Ein Tag, an dem man sich da wirklich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Und das ist eigentlich eigentlich, wenn es nicht gerade Ferienzeit wäre, wäre das perfekt, um da ganz viel Öffentlichkeit Arbeit zu machen, weil der Bestatter ist eben etwas, wo viele ganz, ganz schnell vorbeigehen und wo viele die Augen zumachen. Und eigentlich ist auch das so ein Thema, Bestattung. Darüber kann man ganz, ganz viel nachdenken und da kann man ganz, ganz viel selbst machen. Weil das Einzige, was so ein Bestatter tatsächlich machen muss, das ist Tote transportieren. Das ist die einzige Aufgabe, die ein Bestatter wirklich machen muss. Alles andere, der Sarg, den kann ich selbst bauen. Es gibt Sargbau-Workshops. Etwas, was ich wahnsinnig gern auch mal bei uns machen möchte. Das ist eine ganz andere Auseinandersetzung. Wenn ich ein Leben mit meinem Buchregal habe und irgendwann sage, so, und wenn ich keine Bücher mehr lesen kann, kann ich mich da auch reinlegen. Und dann kommt ein Deckel drauf. Und das ist mein letztes Möbel. Mhm. Wenn ich mich damit auseinandersetze, kann ich Bestattungsformen finden, die vielleicht viel besser zu mir finden, als passen, als irgendein Standard, den ein Bestatter für mich aussucht. Aber ich muss mich damit auseinandersetzen. Es gibt eine relativ neue Bestattungsform, die heißt Reerdigung. Das ist etwas, was für mich genau das Richtige ist. Grob gesprochen heißt das Kompostierung in 40 Tagen. Man geht in einen Kokon und wird dort auf Stroh und auf Wildblumen und auf Heu gebettet. Dann werde ich da reingelegt und es kommt nochmal Stroh und Heu auf mich drauf. Und dann kommt ein Deckel drauf. Und dann sind dort die Bedingungen, dass es sehr warm ist und dass da Luftfeuchtigkeit stimmt und Mikroorganismen, die ohnehin in mir sind, machen den Prozess, der sonst in einem Sarg in der Erde passiert, in sehr, sehr kurzer Zeit. Ich brauche aber keinen Sarg um mich herum, weil ich in diesem Kokon bin und nach 40 Tagen bin ich Erde geworden. Das ist für mich so ein so befreiender Moment zu wissen, 40 Tage, nicht länger. Und dann kommt diese Erde auf einen Friedhof und ist dort ein Substrat vielleicht für einen Baum, vielleicht für eine Blumenwiese. Aber das passt viel besser zu mir, als wenn ich sagen würde, naja, ich möchte verbrannt werden oder ich möchte unter der Erde liegen. Dieses unter Erde liegen ist etwas, was ganz, ganz viele Fragen auch bei Kindern aufwirft. Ganz viele Kinder haben Angst, dass da Würmer kommen. Würmer kommen aber nur bis 1,50 Meter. Das sind so Fragen, die kann ich mit Kindern auch nur erörtern, wenn sie mich ganz, ganz frisch und frei darum fragen. Und das ist eben etwas, was auch zur Trauerbegleitung gehört. Ein anderer Punkt, ich habe ein Mädchen, das wollte nicht zur Beerdigung ihrer Oma gehen. Sie wurde nicht mitgenommen zur Aufbahrung. Und deswegen hat sie in ihrer Fantasie gesagt, ja, Oma ist ein Skelett. Tote sind Skelette. Und dann gab es aber Bilder von der Aufbahrung, die Mutter gemacht hat. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann war das Kind darüber ganz enttäuscht, dass es nicht mitgenommen wurde, weil es sieht ja gar nicht schlimm aus. Also Fantasie macht bei Kindern ganz, ganz viel. Aber jetzt bin ich ganz schön abgeschweift.
Alles gut. Wie schaffen wir es denn, dass wir uns wieder mehr mit dem Tod aktiv auseinandersetzen, bevor er sich mit uns auseinandersetzt?
Also, Memento Mori ist schon mal eine ganz gute Ansatz. wenn sich tatsächlich jeder darum Gedanken macht, dass es sein wird, dann kommt man ganz, ganz schnell auf so Dinge, die im Moment ganz en vogue sind, dass wir Patientenverfügungen machen, dass wir Vorsorgevollmacht machen. Das ist ja, um die zu entlasten, die übrig bleiben. Und ist letztendlich eine der ganz, ganz wichtigen Auseinandersetzungen damit. Wenn ich noch ein Stück weitergehe, dann kann ich mir doch Gedanken machen, wie soll meine letzte Party sein? Wie soll meine Trauerfeier sein? Damit entlaste ich die, die da bleiben. Das ist eigentlich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ich weiß, dass die nichts machen, was mir nicht passen würde, wenn ich es festgesetzt habe. Also, auch da, in dem Moment, ist das Auseinandersetzen damit eigentlich ein positiver Zug. Es ist nicht unbedingt negativ. Es ist vielleicht schade, dass ich sterben werde. Aber es ist unausweichlich. Der Tod ist das Letzte.
Ja, mittlerweile tatsächlich würden auch aus den vielen Interviews, die ich hier geführt habe, auch mit so Zukunftsforschern und Gesundheitsfreaks, sage ich mal, gibt es ja auch immer wieder die These, dass so der Mensch, der nicht mehr sterben muss, ist jetzt schon geboren. Fändest du, da ginge uns irgendwas verloren, wenn wir auf einmal so die Sterblichkeit überwinden?
Ich weiß nicht, wie viele von den Menschen, wenn das dann so wäre, dastünden und Suizidgedanken hätten. Es ist eigentlich sehr, sehr befreiend, dass man sagt, alles geht vorüber. Auch das. Ich weiß nicht, ob ich unendlich leben wollte. Was hätte das dann für Konsequenzen für mich, für mein Umfeld, für uns überhaupt als gesamte Welt? Wie viele Menschen würden sich dann irgendwann in 800 Jahren auf wenigen Quadratmetern tummeln? Also für mich ist ja heute schon erschreckend zu sehen, wie viele Menschen in Japan in sehr beengten Verhältnissen leben. Man gar nicht den Space mehr hat, den man braucht, um sich zu entfalten. Wie glücklich bin ich dann, wenn ich umgeben bin von vielen, vielen, vielen Menschen? Möchte ich da sein? Fühle ich mich da wohl? Eine Frage, die ich für mich vielleicht beantworten kann, nie aber für einen anderen. Also, das sollte jeder für sich entscheiden, was gut ist, was für ihn gut ist. Ich hätte mein Problem damit, wenn ich nicht wüsste, dass ich mal nicht mehr bin. Hey, ich habe eine tolle Party geplant.
Immerhin. Wenn du,
ich feiere nie Geburtstag, aber das soll aber schon das noch gefeiert werden.
Wenn jetzt jemanden verliert, der einem sehr wichtig war, was würdest du dieser Person raten? Gibt es irgendwas, was, ja, wie kann man sich ein bisschen erträglicher machen? Oder was sind so Tipps?
Also Tipps sind schon mal per se genauso wie Bullshit-Bingo. Man muss es einfach sehen, was hilft demjenigen, was braucht derjenige. Deswegen Tipps immer nur dann, wenn sie wirklich gut und sicher gemeint sind und wenn sie demjenigen auch helfen. Ganz, ganz wichtig, versperre dich dem Thema nicht. Trauer ist etwas, was ich in eine Schublade legen kann und was dort liegen bleibt, bis die Schublade mal wieder aufgemacht wird. Jetzt sind wir wieder beim Bildlichen. Wenn aber ein zweiter Trauerfall dazukommt, was mache ich denn dann mit dem ersten? Und da kommt jetzt etwas aus meiner Praxis. Das ist besprochen, dass ich das sagen darf und ich nenne keine Namen und das ist auch ein bisschen abgewandelt, aber zu mir kommt eine Frau mit 84 Jahren. Sie braucht unbedingt Hilfe und sie braucht richtige Hilfe. Ihr Mann ist gestorben. Nun würde ich normal sagen, das ist aber gar kein Fall für uns, weil das war doch etwas, was normal ist. Nach so und so vielen Jahren, weit über 50 Jahren Ehe, dass ein Ehemann dann stirbt. Ja, aber ich habe auch ein Kind, das nicht lebt. Das ist sehr, sehr früh gestorben und um das konnte ich nie trauern. Und das steht jetzt der Trauer um den Mann im Wege. Und dann gibt es da noch eine Tochter, die zu mir sagt, mache meine Mutter wieder normal, die Alte dreht vollkommen durch. Die ist nicht mehr brauchbar. Die Junge oder die Frau hat ihren Bruder nie kennengelernt. Deswegen weiß sie gar nicht, um wen sie selbst trauern könnte. Sie merkt aber, dass etwas nicht mit der Mutter stimmt und sie hat keinen Zugriff darauf. Das heißt, wir müssen uns jetzt um die Trauer, um den Sohn kümmern, die nie passiert ist. Und das ist nach 50 Jahren nicht unbedingt einfach. Und zusätzlich um die Trauer, die ganz normal ist, um den Mann, der nicht mehr lebt. Und da haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Die Frau kann froh sein, dass da nicht noch irgendetwas Schlimmes passiert ist in ihrem Leben, weil dann wüsste ich nicht, ob sie nicht in einer geschlossenen Anstalt wäre. Darum, Trauer kann man für den Moment durchaus mal in eine Schublade packen, wenn er mich überfordern würde, wenn er mich überlasten würde und es mir grundlegend schlecht damit ginge. Aber ich muss mich dem trotzdem irgendwann stellen. Sonst liegt das in der Schublade, bis ein anderer vorher kommt und die Schublade nicht mehr zugeht. Und dann habe ich ein Problem. Und dann habe ich ein echtes Problem, weil Trauer kann krank machen. Trauer ist keine Krankheit. Wenn es darum geht, warum wir von den Krankenkassen nicht getragen werden, kriege ich immer zu hören, ja, Trauer ist ein Gefühl, ist keine Krankheit und für Gefühle zahlt eine Krankenkasse nicht. Aber Trauerprävention oder Trauerbearbeitung sorgt dafür, dass es zu keiner Krankheit wird. Darum sehe ich schon, dass es sehr wichtig ist. Und wenn man dann fragt, warum gibt es erst heute so Trauerbegleitung? Ja, wir haben uns entwickelt. Die Menschheit hat sich entwickelt. Früher wurde so etwas in einer Familie ganz, ganz anders aufgefangen. Da haben mehrere Generationen viel enger miteinander gesessen, als es heute der Fall ist. Das ist ja nicht falsch, dass es sich dahin entwickelt hat. Das ist ein Teil unserer Gesellschaft. Dass aber dazu jetzt ein Bedarf entstanden ist für die Trauerbegleitung, finde ich genau richtig, weil das Schöne daran ist, am Anfang gibt es die Einzelbegleitung bei uns und dann geht es ja in Gruppenbegleitung. Und spätestens, wenn ein Trauernder auf einen anderen Trauernden trifft, der etwas Ähnliches erlebt hat, sind die sich einig, wir haben das Gleiche, wir sitzen im gleichen Boot. Und wenn da verschiedene aufeinander kommen, der eine, der schon etwas weiter ist in seinem Trauerprozess, dann macht das auch ganz viel Mut zu sehen, ich komme da durch und ich werde da mal an diesen Punkt kommen. Ich werde durch dieses Labyrinth der Trauer, das es tatsächlich gibt, ist wieder ein anderes Trauermodell, komme ich gut durch und das wird mir helfen dabei.
Ja, ich finde generell, das, was du sagst, macht sehr viel Sinn, weil ich denke schon, dass wir uns generell als Gesellschaft eher davon wegentwickelt haben, uns mit der Trauer auseinanderzusetzen, aktiv. Und zwar erstens
wir haben
durch
uns
die
mit der Trauer.
Und also nicht nur dadurch, dass wir nicht mehr bei der Trauer wohnen, also im Sinne von, es wohnen wirklich Generationen in einem Haus, wo man wirklich sieht, ja okay, jetzt liegt die, ich finde vielleicht auch mal die Oma tot oder dann nicht mehr lebend irgendwo auf, sondern man bekommt halt als Kind so, naja, die Oma ist gestorben. Ja, irgendwo am Ende Deutschlands, so, weil wir wohnen da halt nicht mehr oder am besten ist man schon selber ausgezogen. Also man, dadurch, dass man, das ist in anderen Ländern ja noch deutlich anders, ne, gerade ich habe mal eine Zeit lang in Brasilien gelebt, da leben auch viele Generationen in einer Wohnung. So, da kommst du nicht aus. Ja? Also auch, aber auch dieses generell aufs Sterben von, ja, von Tieren bezogen. Ne? Wie oft denkst du beim Kauf von einem Steak an die Kuh,
ja,
die da gestorben ist? Das macht ja keiner mehr.
Genau. Also wir haben der Tod und das Trauern, aber als allererstes natürlich der Tod. Tod ist bei uns sehr steril geworden. Und das hat sicherlich auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir zwei fürchterliche Weltkriege hatten und dass dort so viel Tod gab, dass man das gar nicht mehr ausgehalten hat. Viele haben Tod nicht mehr ausgehalten, weil es sie betroffen hat, weil sie es gesehen haben, weil es in jeder Ecke danach gerochen hat. Und deswegen haben viele gesagt, davon habe ich jetzt so genug. Er passiert weiterhin, aber so weit weg wie nur möglich. Vielleicht auch aus einem Selbstschutzmechanismus. Ich möchte das niemandem absprechen, dass das nicht mit dahinter steckt. Aber wer viel Tod erlebt hat, kann irgendwann das nicht mehr ertragen. Und daraus gewachsen ist eine Sterilmachung. Also wenn jemand stirbt, schiebe ich ihn in ein Krankenhaus ab. Dort wird er, um nicht andere Patienten zu belästigen, in ein Badezimmer abgeschoben, bis man eben nichts mehr hört beim Vorbeigehen. So wurde gestorben in den 70er und auch 80er noch, wurde eben zum Sterben abgeschoben. Und Ende der 80er gab es so die ersten Bewegungen, so kann man das doch nicht machen, das ist doch menschenunwürdig. Da haben wir auch den Hippies eine ganze Menge zu verdanken, die gesagt haben, schaut doch mal auf euch selbst, schaut doch mal auf das, wie wir miteinander umgehen. Und erst in den 90ern ist so eine Bewegung, eine Hospizbewegung entstanden, dass man gesagt hat, ein humaneres Sterben. Und da habe ich auch so meine ersten Anfänge, Ende der 90er habe ich meine ersten Anfänge gehabt, dass ich in ein Sterbehaus für AIDS-Kranke gegangen bin und dort sterbende Menschen besucht habe. Und dort gab es keine Palliativmedizin, wie man sie heute kennt. Da gab es keine Fentanylpflaster, die Schmerzen gelindert haben, oder Opioide, mit denen ich Schmerzen ausgeschaltet habe und sogar noch ein bisschen Hunger bekommen habe. Also ganz, ganz viele Dinge, von denen, die heute ganz normaler Standard sind, gab es dort nicht. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass die Hospizbewegung in den letzten 25 Jahren einen wahnsinnigen Schritt nach vorne gemacht hat. Und jetzt müssen die, die dann übrig bleiben, auch so ihre Begleitung finden. Weil ein Hospizdienst ist immer dann weg, wenn derjenige gestorben ist. Dann ist die Abrechnungsperiode beendet. Und dann ist eben am Anfang noch bis zur Beerdigung sind noch viele Freunde da und Verwandte, die etwas mittun. Und danach haben sie Angst, einem Trauernden gegenüberzustehen. Wie soll ich denn damit umgehen, wenn der auf einmal oder die auf einmal anfängt zu weinen? Da gehe ich besser nicht hin, um mich zu schützen. Weil ich weiß ja gar nicht, was ich da tun soll. Und bevor ich was Falsches sage, gehe ich gar nicht erst hin. Das sind Antworten, die ich ganz, ganz oft bekomme von Menschen, die darüber verzweifeln, dass Freunde auf einmal nicht mehr da sind, dass Familie nicht mehr da ist. Die sind unsicher geworden, weil eben dieser Sterilisationsprozess der Trauer und des Todes so um sich gegriffen hat, dass wir gar nicht mehr wissen, damit umzugehen. Und das ist in anderen Ländern wahrlich ganz, ganz anders.
Aber siehst du, dass es einigermaßen, in welche Richtung tendiert es deiner Meinung nach hier bei uns in Deutschland?
Also ich glaube, dass auch ein Bewusstsein für Trauer und das Auseinandersetzen damit inzwischen auf einem guten Weg ist. Es ist sicherlich noch ganz am Anfang. Aber wir setzen uns wieder damit auseinander. Ich finde das schon sehr, sehr gut. Das wird auch angestoßen durch verschiedene Inspirationen, die es da so gibt, um aktive Trauerhilfe, um Sterbehilfe und so weiter. Allein das damit auseinandersetzen, setzt ja etwas in Bewegung bei mir. Und je öfter ich so etwas höre, dass das ein Thema ist, umso wichtiger kann es auch in meinem Leben werden, dass ich mir zumindest Gedanken darüber mache. Und diese Gedanken sind es, die den Tod als steriles Etwas weit wegrücken, eben entkräften. Es kommt immer näher zu mir und ich muss mich damit irgendwie auseinandersetzen. Ja. Man glaubt auch nicht, wie viele Menschen sich suizidieren und es wird da überhaupt nicht drüber gesprochen. Es gibt dafür Chiffren in den Medien, die für Leute, die es wissen, sofort sagen, was dort passiert ist, warum die Bahnstrecke gesperrt ist oder. Ich sage, sprecht viel mehr drüber. Denn es gibt überhaupt nicht das Bewusstsein, wie viele Menschen sich selbst das Leben nehmen. Aber auch da sind wir an so einem Punkt, wo erst ganz, ganz viel passieren muss, glaube ich noch, bis man drüber sprechen kann. Bis das ein Thema wird.
Ja, was ich immer finde, was für mich immer am besten funktioniert, wie man sowas mehr, so einem Thema mehr Sichtbarkeit oder auch Aufmerksamkeit gibt, ist einfach offen drüber sprechen. Also genau. Was man tut. Ne? Ich habe zum Beispiel auch mit allen Jungs in meiner Jungsgruppe so, na, jetzt sind Jungs nicht unbedingt die am offensten mit ihren Gefühlen umgehen. Aber es schleicht sich langsam bei uns auch ein, dass wir sehr offen über solche Themen sprechen. Zum Beispiel war in den letzten Monaten, Jahren immer Hodenkrebs bei uns ein Thema. So, ja, okay, dann, ne? Kaum war jemand betroffen, auf einmal sagt man, naja, hey, komm, lass uns doch alle mal zur Vorsorge gehen. Ne, komm, lass uns mal um uns kümmern. Ja, aber auch ne, genau. Um uns, aber auch um unsere Familien dann am Ende kümmern, weil das belastet natürlich auch die Familie. Und genauso ist es ja auch mit, für mich zumindest, mit Testament, Patientenverfügung, sich mit dem Tod auseinandersetzen. Ne? So diese, ich habe so eine, ne, vom Stoizismus diese Münze, wo Memento Mori draufsteht, die ich immer dabei habe. Ja, wo mich manchmal Leute fragen, hey, mit was spielst du eigentlich die ganze Zeit in deiner Tasche rum? Achso, ja, ist hier meine, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst, Münze. Und also, okay, warum? Ja. Na, und dann redest du halt offen drüber. Und genauso über Patientenverfügung war auch ein Thema, wo dann alle so fragen, so, ja, aber also warum hast du das denn jetzt schon gemacht? Du bist doch Mitte 20. So, ja, aber ich weiß es halt auch nicht. Ich weiß halt auch nicht, wann ich sterbe. Ja, und wann ich das mal brauche. Im besten Fall brauche ich es nie. Aber
Ich gehe damit vielleicht per se etwas lockerer um, weil ich lebe in meiner Bonuszeit. Als ich 24 war, habe ich eine Diagnose bekommen, die mir verheißen hat, dass ich noch 3 Monate habe.
Oh, wow. Dafür hast du es aber jetzt noch lang geschafft. Du, 28
Eben, ich
Jahre.
Ich sag ja, ich lebe in Bonuszeit. Ja. Also, was ich damit aber, also als allererstes habe ich ja dort gesagt, ja jetzt, also wenn ich nur noch so kurz habe, dann will ich wenigstens noch ein paar Dinge auf meiner To-Do-Liste abhaken können und habe eine Weltreise angefangen und habe immer gesagt, da wo ich bin, da verscharrt mich. Dann soll das so sein. Und ich bin aber zurückgekommen und Konten waren leer und
Scheiße.
Ja. So ein Mist. Nein. Was ich aber daraus gelernt habe, vertraue doch nicht irgendwelchen Antworten. Erst wenn es wirklich soweit ist, ist es soweit. Und was ich aber noch viel wichtiger für mich finde, ich habe mich mit meiner Endlichkeit auseinandergesetzt. Weil ich keine Ausweichchance hatte, dachte ich. Ich sehe es heute tatsächlich als Bonuszeit und das ist mir sehr, sehr viel wert. Und deswegen sage ich auch, ich kann morgen krank werden, aber ich kann auch heute von einem Auto überfahren werden. Und wenn das so ist, dann wissen die Leute, die mich gut kennen, dass ich ein geiles Leben hatte. Und nichts ist doch schöner als mit diesem Gefühl, ich hatte ein geiles Leben, sich zu verabschieden.
Definitiv, ja. Bevor wir den Podcast beenden, Lutz, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es gibt einige skurrile und teilweise sicherlich auch witzige oder Hand auf den ins Gesicht schlagen Momente und ja Peinlichkeiten, die aus Unsicherheit entstehen. Hast du vielleicht ein paar Geschichten für uns dabei, wo die im Kopf geblieben sind?
Ja, eine Geschichte habe ich. Das ist noch aus meiner Hospizzeit. Und ich habe dort einen Mann begleitet, dessen Familie mit ihm nicht mehr so gut Freund war. Und vielleicht konnten die auch überhaupt nicht gut damit umgehen, dass er sterben wird. Er war in einem Hospiz. Nicht hier in Meiningen, nicht in Thüringen. Und das Ganze liegt auch inzwischen 13 Jahre zurück. Ja, und diesem Mann hat mich gebeten, ob ich noch was tun kann, dass die Familie zumindest nochmal kommt. Er wollte sie nochmal sehen, weil er war für ihn noch etwas offen. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wer geht, wirklich ein bisschen aufgeräumt sein soll. Also ja, ich habe die Familie angerufen und es ist ein Treffen vereinbart. Also ich habe das arrangiert. War mir gar nicht so recht, weil ich möchte viel lieber, dass Menschen es selbst etwas tun, weil sie es dann bewusster tun. Aber gut, so war es. Ich habe die zusammengebracht und habe mich bewusst rausgehalten bei dem Termin und habe gesagt, wenn die weg sind, komme ich. Ich komme da an im Hospiz und der Mann, den ich begleitet habe, so ganz jung war er ja nicht mehr, er war so alt wie ich heute, tobte schon den Gang hoch und runter. Das Schlimmste, was... Und ich, oh Gott, das scheint wohl etwas schiefgelaufen zu sein. Und ich komme rein und als erstes fliegt die Fernbedienung vom Fernseher durch die Gegend. Die sind doch alle verrückt geworden. Das kann doch nicht wahr sein. Stell dir vor, die kommen hierher und bringen mir eine CD mit der Gesang der Buckelwale. Nur weil die Viecher ausgestorben sind und ich auch sterben werde, bringen die mir so eine CD an.
Wow.
Das ist sehr, sehr schwer, in solchen Momenten nicht loszuschreien vor Lachen, ob der Skurrilität des Moments und der Aussage, die damit getroffen wird. Also, die Familie wollte sicherlich was Gutes tun. Und jetzt sind wir wieder da. Gut gemeint ist schlecht gemacht. Mhm. Sie bringen ihm etwas an, wozu er überhaupt keinen Bezug hatte. Also haben sie ihn entweder nicht gekannt oder nie verstanden oder was auch immer da der Fall gewesen sein muss. Aber es hat dazu geführt, dass es ein großes Hallo gegeben hat. Und solche Geschichten, da gab es so einige immer wieder mal. Mhm. Es gab auch eine junge Frau, die ich begleitet habe, eine Frau, die mich begleitet habe, die 3 Kinder hatte. Und die jüngste Tochter, die war 6, die hat mich gehasst. Und ich wusste nicht, warum. Und die Mama war schon sehr, sehr krank. Sie hatte einen Hirntumor und der macht, dass Menschen ohnehin schon etwas anders reagieren, etwas anders sind. Also bewusstseinsverändernd. Und die hat sich immer gefreut, wenn ich komme. Die hat sich fürchterlich darauf gefreut. Und für das Kind hieß das, ich bin der neue Freund von Mama. Und den gilt es jetzt zu bekämpfen. Und das hat sie auch mit Händen, Füßen, Zähnen, was auch immer greifbar war, getan, weil sie gedacht hat, ich würde ihr jetzt die Mama wegnehmen. Ja, die Mama wurde ihr weggenommen. Aber es war ein ganz, ganz schwieriges, das aufzulösen, dem Kind klarzumachen, dass ich nicht die Mama wegnehme, sondern dass ich der Mama helfe, diesen Weg zu gehen, der einfach nicht anders geht. Ich habe da sehr viel Unterstützung bekommen von einer ganz, ganz lieben Kollegin, die sich schon viel besser mit Kindern auskannte. Und das war auch der Stein des Anstoßes, warum ich von der Erwachsenenhospizarbeit zur Kinderhospizarbeit gewechselt bin. Weil ich gemerkt habe, Kinder sind viel ehrlicher und viel direkter und mit denen muss man nicht erst Lebensbiografie-Schmus durchackern, der sowieso zur Hälfte ersponnen und erlogen ist, weil er eben gar nicht passt, sondern vielmehr so sein sollte. Bei Kindern ist das einfach so, wie es ist und so ist es gut. Und das habe ich irgendwann sehr, sehr zu schätzen gelernt.
Lutz genau. Ostheim-Zerovic. Lutz, vielen lieben Dank, dass du da warst und uns Einblicke gewährt hast. Sag den Leuten sehr noch, gern. Wo finden sie dich und deine Arbeit, wenn sie sich mit dir connecten möchten?
Also wir sind in Meiningen und wir sind zu finden, wenn im Südthüringer Raum, unter www.trauer-meiningen.de.
Sehr schön.
Da findet man alle Kontaktdaten.
Perfekt.
Und auch Spenden.
Ja, wichtiges Thema. Immer sagen, genau. Lutz, immer sagen. Genau. Nicht zu schüchtern sein dafür.
Ich spreche da laut und deutlich drüber.
Sehr gut. Lutz, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat sehr mega gerne. Spaß gemacht mit dir und super wichtiges Thema auch. Und ich hoffe, wir können dem richtig Sichtbarkeit wiedergeben, dem Ganzen.
Danke, dass du der Trauer Raum gibst.
Sehr gerne. Und Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten. Ihr wisst doch Bescheid. Seid lieb zueinander und bleibt sauber und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi.
Ciao.
Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir diese Folge. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify, auf Apple Podcast, die Glocke zu drücken, damit ihr auch immer auf dem aktuellsten bleibt und keine spannende Folge mehr verpasst. In dem Sinne, bleibt sauber und seid lieb zueinander.